Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Also es ist wirklich gut zu wissen, was die Symptome sind. Und es geht einfach so schnell. Man hat wirklich nur so wenig Zeit, da zu reagieren und zu sagen, hey, Achtung, könnte es Sepsis sein.
Es ist der schlimmste Verlauf, den eine Infektion nehmen kann. Eine Sepsis, umgangssprachlich auch Blutvergiftung. Unbehandelt ist sie lebensbedrohlich. Allein in Deutschland sterben jedes Jahr 85.000 Betroffene daran. Statistisch gesehen ist das ein Mensch alle 6 Minuten. Oft beginnt es unauffällig. Eine Wunde, die nicht gereinigt wird, ein Harnwegsinfekt, eine Lungenentzündung. Grundsätzlich kann jede Infektion zum Auslöser werden. Und dann kann es ganz schnell gehen, so wie es die Betroffene im O-Ton gerade beschrieben hat. Nämlich dann, wenn Bakterien, Viren oder Pilze in den Blutkreislauf gelangen, dann kann die körpereigene Immunreaktion eskalieren, das eigene Gewebe angreifen und Entzündungen überall im Körper auslösen. Die Anfänge einer Sepsis zu erkennen, ist nicht immer leicht. Oft werden Betroffene deshalb zu spät behandelt. Deswegen schauen wir heute in der Sprechstunde ausführlich auf die Warnzeichen, die auf eine Sepsis hindeuten und das, was man dann so schnell wie möglich tun sollte. Ich bin Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Unser Experte für das Thema Sepsis ist Matthias Gründling. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Herr Gründling, ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Intensivmediziner. Sie arbeiten an der Klinik für Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin der Universitätsmedizin in Greifswald und leiten dort die Arbeitsgruppe Klinische Sepsisforschung und das Projekt Sepsisdialog. Herr Gründling, ich habe es gerade kurz umrissen in der Anmoderation. Was steckt hinter einer Sepsis? Was passiert dabei im Körper?
Ja, die Voraussetzung, dass überhaupt eine Sepsis entstehen kann, ist immer eine Infektion, die ein Mensch hat. Und normalerweise reagiert der Körper mit einer Infektionsabwehr. Das heißt, wenn man sich am Finger verletzt hat oder eine Erkältung hat, eine Lungenentzündung, dann kommen Immunzellen oder Botenstoffe, die bekämpfen diese Entzündung und dann ist es gut. Aber bei der Sepsis gerät diese Reaktion auf die Infektion außer Kontrolle. Es kann überschießend sein oder zu wenig die Reaktion. Und dann kommt es zusätzlich noch zum Organversagen und das macht das Ganze dann lebensbedrohlich, also einen wirklichen Notfall.
Es gibt ja auch diesen Ausdruck des septischen Schocks. Das ist dann im Prinzip, wenn der Körper überlastet ist und wenn Organe im Prinzip Multiorganversagen eintritt.
Ja, genau, das ist die schwerste Form der Sepsis. Also die Sepsis ist im Prinzip jede Form von Organversagen, zum Beispiel ein Versagen des Gehirns oder der Niere. Und der septische Schock ist eben das Kreislaufversagen. Das heißt, da geht der Blutdruck runter und das Herz funktioniert nicht mehr richtig.
Mhm. Umgangssprachlich wird bei Sepsis ja auch von Blutvergiftung gesprochen. Worauf geht das zurück?
Ja, das ist ja so volksmundartig. Und ich glaube, Astrid Lindgren hat da einen großen Anteil dran. Also der Alfred, der Kumpel von Michel, der hat sich ja beim Schnitzen irgendwie verletzt und dann ging dieser rote Strich, also die Blutvergiftung laut Film in Richtung Herzen und der Michel hat den Notfall erkannt, hat ihm im Schneesturm zum Arzt gefahren und dann hat er ein Antibiotikum gekriegt und ist geheilt worden. Also der Herd ist saniert worden. Und ich glaube, das war entscheidend mit, dass der Begriff Blutvergiftung im deutschsprachigen Raum sich intensiv hält, international und auch zunehmend in Deutschland spricht man halt von Sepsis.
Also Michel Lönneberger ist schuld. Ich erinnere mich auch, als ich Kind war, wurde uns auch noch gesagt, eine Blutvergiftung, eine Sepsis, die erkennt man genau, wie Sie es geschildert haben, an so einem roten Strich, der sich auf der Haut abzeichnet und sich langsam von der Wunde in Richtung Herz ausbreitet. Wenn wir damit an der Stelle jetzt mal aufräumen, ist da denn irgendwas dran? Ist das eine Symptomatik, die auf eine Sepsis hinweisen kann oder ist das völlig losgelöst
davon? Also tatsächlich habe ich es noch nicht gesehen. Ich mache 30 Jahre Intensivmedizin und das ist eine Entzündung der Lymphwege. Ne? Da gehen praktisch die Bakterien in Richtung Zentrale. Insofern denkt man schon, das ist was Schlimmes. Aber die häufigste Ursache einer Sepsis ist zum Beispiel die Lungenentzündung. Und da fragt man sich natürlich, wo da der rote Strich lang gehen soll.
Mhm. Wie viele Menschen bekommen denn in Deutschland pro Jahr eine Sepsis? Das ist immerhin die dritthäufigste durch eine Krankheit bedingte Todesursache.
Ja, das glaubt man gar nicht, aber tatsächlich erkranken jedes Jahr ungefähr 230.000 Menschen daran und mindestens 85.000 sterben. Das sind Daten, die kommen aus Verschlüsselungszahlen, die eigentlich nicht zur Erfassung der Häufigkeit dienen. Deswegen kann die wirkliche Zahl noch deutlich höher sein. Da gibt es auch Anzeichen aus Studien dafür. Und das ist schon sehr beachtlich und man sagt, der Sepsis sterben genauso viele Menschen wie an Schlaganfall und Herzinfarkt zusammen. Das ist ja auch etwas, was man eigentlich nicht glaubt.
Gibt es denn Menschen, die ein besonders hohes Risiko für eine Sepsis haben? Also es betrifft viele Menschen, aber betrifft es manche Menschen noch mehr oder haben die ein noch größeres Risiko?
Ja, also tatsächlich sagt man so, Sepsis kann jeden treffen. Das ist auch so, ganz junge, gesunde Menschen. Aber es gibt natürlich Risiken und die größten Risiken sind Patientinnen und Patienten oder Menschen mit höherem Alter. Und das sind sie nicht des Alters wegen, sondern wegen ihrer Begleiterkrankungen. Also zum Beispiel einer Immunsuppression. Das heißt, Rheuma-Patienten zum Beispiel oder Asthma-Patienten nehmen sogenannte Immunsuppressiva ein, die das Immunsystem runterfahren. Und andere Erkrankungen sind zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diabetes ist ein Risikofaktor, aber auch Atemwegserkrankungen. Patientinnen und Patienten, die tumorerkrankt sind, allein dadurch, dass der Tumor eben die Immunabwehr praktisch herausfordert und damit beschäftigt, ist ein Risiko. Oder oft kriegen diese auch natürlich Chemotherapeutika. Menschen ohne Milz, da ist auch die Immunabwehr geschwächt. Also es ist schon eine Reihe von Risikofaktoren, die auch teilweise beeinflussbar sind, wenn man an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes denkt.
Und wäre jetzt meine nächste Frage. Genau, was können diese Risikogruppen, aber auch wir alle tun, um das Sepsisrisiko zu verringern?
Ja, das ist etwas, was gar nicht so häufig diskutiert wird eigentlich. Also wir können natürlich alle durch gesunde Lebensweise, durch körperliche Aktivität, also ich bin heute auch zum Studio die halbe Stunde zu Fuß gegangen und nicht mit der U-Bahn gefahren. Und ich glaube, wenn das jeder so machen würde, dann ist einfach das Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu kriegen, Lungenerkrankungen zu kriegen, geringer. Natürlich muss man darauf achten, dass man die Risiken reduziert im Sinne von Rauchen, Alkohol oder Übergewicht. Das reduziert dann auch wieder das Risiko, Diabetes zu bekommen. Und also da können wir wirklich sehr, sehr viel selber mitgestalten. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist natürlich auch die Verhinderung von Infektionen an sich. Und da spielen die Impfungen eine ganz, ganz große Rolle.
Werden wir sicherlich im Laufe der Sendung noch detaillierter darauf zu sprechen kommen. Wir haben eben die Symptome und Warnzeichen kurz angesprochen, die auf eine Sepsis hindeuten. Morgen, wenn ich richtig informiert bin, am 11.2. ist Tag des Notrufs. Da gibt es auch eine Informationsveranstaltung der Kampagne Deutschland erkennt Sepsis, an der auch der Sepsis-Dialog der Unimedizin Greifswald beteiligt ist, den Sie ja leiten. Und da geht es darum, wie Sepsis möglichst früh erkannt werden kann. Was sind denn Warnzeichen oder frühe Symptome einer Sepsis? Wir haben ja eben gesagt, dieser rote Strich, von dem man vielleicht als Kind gehört hat, der ist es nicht.
Mhm. Ja, leider haben wir das Problem, dass die Frühzeichen einer Sepsis sehr, sehr unspezifisch sind. Also das geht manchmal los wie eine ganz normale Atemwegserkältung oder eine Grippe mit Fieber, Schüttelfrost, Unwohlsein, also zugegebenerweise etwas, was ganz vieles sein kann. Wenn dann aber Symptome wie Bewusstseinsstörungen oder Verwirrtheit, Schläfrigkeit dazukommen, dann ist das schon Zeichen eines Organversagens, nämlich des Organs Gehirn. Wenn die Ausscheidung zurückgeht, dann ist die Niere schon beeinträchtigt, obwohl man ausreichend Flüssigkeit zu sich genommen hat. Dann kann der Kreislauf tatsächlich beeinträchtigt sein. Das kann man selber auch feststellen, indem man am Daumen die Arterie, also am Handgelenk die Arterie tastet. Wenn da der Puls nicht mehr kräftig ist, wir sagen fadenförmig, als ganz schwach zu tasten. Wenn die Finger und Füße schlecht durchblutet sind, wenn man fleckige Haut kriegt, schnelle Atmung, schneller Herzschlag, niedriger Blutdruck, hatte ich glaube ich schon gesagt. Also das sind leider diese sehr unspezifischen Zeichen.
Wenn diese unspezifischen Zeichen nicht richtig gesehen, nicht richtig gedeutet werden, wie und wie schnell entwickelt sich eine Sepsis dann typischerweise weiter, wenn also nicht behandelt wird?
Ja, dann ich würde mal sagen, typischerweise ziemlich rasant innerhalb von einigen Stunden bis einem Tag, 24 Stunden. Aber, und das ist die Tücke, es kann auch mal sehr viel länger dauern, dass eben eine Infektion noch 3, 4, 5 Tage beherrscht wurde und vom Körper unter Kontrolle gehalten wurde und dann eben diese starke Reaktion passiert, die zum Organversagen führt. Das ist auch ein weiteres Problem, dass es gar keinen einheitlichen Mechanismus da gibt.
Wie sich eine Sepsis anfühlt und wovon es dann abhängen kann, wie schnell richtig behandelt wird. Darüber hat meine Kollegin Anneke Meyer auch mit einer Frau gesprochen, die auf einer China-Reise erkrankt ist. Und diesen Erfahrungsbericht, den hören wir uns an dieser Stelle mal an.
Also bei mir hat es an einem Freitagnachmittag angefangen. Ich war zu dem Zeitpunkt in Shanghai für eine Auslandsdelegation und ich war mit meinem Team und wollte eigentlich mit denen nachmittags Karaoke singen gehen. Aber ich habe mich total schlapp gefühlt, so richtig krank, wo ich gedacht habe, also so habe ich mich noch nie gefühlt. Aber da war damals gerade eine Corona-Welle und ich habe gedacht, okay, gut, dann hat es mich auch erwischt. Bin nach Hause gegangen und lag eigentlich den ganzen Samstag dann auch noch im Bett und habe am Samstagmorgen noch gedacht, es ist irgendwie komisch. Also irgendwie geht es mir immer noch schlecht. Ich habe Fieber gehabt, ich habe Schüttelfrost gehabt. Also ich konnte kaum aufstehen, aber gleichzeitig waren meine beiden Kinder auch krank und mein Mann auch krank. Deswegen habe ich gedacht, nee, das kann eigentlich nichts Schlimmes sein. Bis ich dann irgendwann am Sonntag gedacht habe, also jetzt kann ich dann kaum noch richtig gut laufen. Ich hatte Schmerzen im Bein. Ich dachte eigentlich vom Schüttelfrost, aber nee. Also mir ging es immer schlechter. Und mir war dann auch klar, dass ich dann am Sonntag eigentlich zum Arzt hätte gehen müssen, aber geprägt aus Deutschland, ich gehe am Sonntag nicht zum Arzt, so schlimm ist es dann auch nicht. Und dem Wissen, ich bin in einem fremden Land und in China und ich gehe nicht. Und dann am Montagmorgen habe ich dann wirklich gedacht, okay, also es geht wirklich nicht mehr, mir ist schlecht, mir ist schwindelig, ich habe Fieber, ich kann mich kaum auf den Beinen halten, ich muss zum Arzt. Also in China oder in Shanghai, in dem Krankenhaus, in dem ich war, also die Hausärzte sind im Krankenhaus, wenn man ins Krankenhaus reingeht, ist links der Hausarzt, rechts die Notaufnahme. Und ich bin natürlich links gegangen zu meiner normalen Hausärztin und ich habe dann auch gemeint, ich fühle mich heute nicht ganz so gut. Wo sie dann gesagt haben, okay, wir messen direkt Blutdruck und Fieber und die hat direkt auf den Alarmknopf gedrückt und ich bin mit dem Rollstuhl auf die andere Seite des Krankenhauses gekommen in die Notaufnahme. Also denen war das sofort klar, dass das nicht normal ist. Die waren total drauf geschult und haben das sofort erkannt und haben mich nur gefragt, wo es mir wehtut. Und denen war klar, was das Problem ist. Also es war ein septischer Schock. Die haben mir sofort Sauerstoff gegeben, sofort hochdosiertes Antibiotikum. Die haben sofort Laboranalysen gemacht, um herauszufinden, welches Bakterium das ist. Die haben Ultraschalluntersuchungen gemacht, um zu schauen, wie weit ist die Infektion. Also musste ich operiert werden, muss mein Bein abgenommen werden, wie ist die Lage. Und die ersten 2 Tage war unklar, ob ich überlebe oder nicht. Und ich sollte mich auch von allen verabschieden. Und mein Mann hat sich auch von mir verabschiedet mit dem Wissen, könnte gut gehen, könnte aber auch nicht gut gehen. Aber also ich hatte großes Glück und ich war 8 Tage auf der Intensivstation und dann nochmal 8 Tage der Normalstation. Das war jetzt nicht unbedingt die schönste Zeit, aber im Nachhinein, das ging alles gut aus. Ist das alles in Ordnung? Es gibt eine andere Perspektive aufs Leben und auf die Probleme. Aber ich bin sehr dankbar, dass die Ärzte das einfach sofort erkannt haben. Ich mache wieder Sport, ich habe keinerlei Einschränkungen. Also es ist wirklich gut zu wissen, was die Symptome sind. Und es geht einfach so schnell. Man hat wirklich nur so wenig Zeit, da zu reagieren und zu sagen, hey, Achtung, könnte es Sepsis sein. Und die Deutsche Sepsis-Stiftung, die hat ja ihr Beratungstelefon, da kann man immer anrufen. Das ist wirklich gut, die zu haben und lieber einmal zu viel fragen und lieber einmal zu viel zum Arzt gehen, als am Ende in der Notaufnahme zu landen.
Herr Gründling, typischer Fall, von dem wir da gehört haben?
Ja, schon, würde ich sagen. Also die Behandlung, die schnelle Behandlung war nicht so ganz typisch, würde ich sagen. Zumindest nicht für Deutschland.
Das führen Sie es ruhig ein bisschen genauer aus. Also da sehen Sie ein Defizit, dass tatsächlich auch in der medizinischen Ausbildung oder im klinischen Alltag das zu wenig beachtet wird oder zu wenig auf dem Schirm ist.
Also diese Patientin ist offenbar auf ein extrem gut strukturiertes Gesundheitswesen gestoßen, was neben einer guten Struktur, also sie schilderte es ja am Eingang, auf der einen Seite war der Hausarzt, auf der anderen Seite das Klinikum. Das ist ja schon mal was, über das wir viele Jahre reden, aber was wir leider immer noch nicht haben. Und dann wussten die Leute auch genau exakt, was sie tun sollten. Sie haben die Patientin sofort gescreent, also die wichtigsten Dinge abgefragt, Blutdruck, Temperatur, Atemfrequenz, Herzfrequenz haben sie gemessen und damit sofort die Verdachtsdiagnose gestellt und dann den Infektionsherd gesucht. So muss man es tun. Und das ist eben auch Inhalt dieser Kampagne Deutschland erkennt Sepsis, die Sie vorhin angesprochen haben, wo wir eben einerseits die Bevölkerung aufklären, zu sagen, beim Arzt könnte es nicht auch eine Sepsis sein, also das Wort auch tatsächlich in den Mund zu nehmen.
Von Patientenseite tatsächlich.
Von Patientenseite tatsächlich, ja. Und da würde ich mich auch gar nicht von dem Argument abstoßen lassen, ja, die Notaufnahmen sitzen jetzt schon voll mit lauter Simulanten. Das hier ist so eine kritische Krankheit, dass man darauf keine Rücksicht nehmen kann. Die Patienten geben ja oft, und sie hat sowas auch angedeutet, Todesangst an. Ne? Sie fühlen sich so krank wie noch nie. Also das sollte man schon ernst nehmen. Und ja, und da ist eben einerseits diese Bevölkerungsaufklärung in der Kampagne Thema. Und das andere, das machen wir zusammen mit dem Deutschen Qualitätsbündnis Sepsis aus Jena, dass wir tatsächlich das Personal schulen. Also, dass wir da Videos, PowerPoints, viele andere Dinge machen, E-Learnings, wo eben das Personal der Krankenhäuser, aber auch des Rettungsdienstes, hausärztliches Personal, Pflegepersonal in Pflegeeinrichtungen geschult werden, damit die praktisch Sepsis auf dem Zettel haben. Das ist das Entscheidende, das dran denken. Dann kommt man schon drauf.
Wie kommt es denn zu diesem Defizit, das Sie diagnostizieren? Also wird das tatsächlich in der medizinischen Ausbildung, wird da nicht genügend Wert drauf gelegt oder nicht genügend drauf fokussiert, das auch mit auf dem Schirm zu haben, wie Sie
auch sagen? Ja, es ist, glaube ich, ein sehr, sehr vielschichtiges. Einmal ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, also es gibt, also in der Ausbildung der Medizinstudierenden gibt es kein Fach Sepsis, also der Herzinfarkt wird in der inneren Medizin gelehrt, der Schlaganfall in der Neurologie, ne? Aber für die Sepsis gibt es eigentlich kein Fach. Das ist schon mal ein Problem. Das kann in jedem Fach auftreten. Also deswegen haben wir zum Beispiel in Greifswald für die Studierenden so ein Pflichtwahlfach, nennt sich das Sepsis. Also das ist, da rennen wir uns die Bude ein. Also wir können gar nicht so viele schulen, wie Bedarf ist. Das ist gut so. Dass der Bedarf, also dass die Leute es erkennen, aber es ist eben nicht in der Struktur der Ausbildung drin. Beim Pflegedienst ist es mittlerweile schon ein bisschen besser, aber dann gibt es natürlich auch viele andere Gründe. Also da das nicht zu einem Fach gehört, ist es auch ein Lobbyproblem. Ne? Also beim Schlaganfall, beim Herzinfarkt haben sich diese Fachgesellschaften darum gekümmert. Und heute gibt es Stroke Units, gibt es Fachabteilungen für Herzinfarkte. Und da sind wir bei der Sepsis eben noch ein Ende davon entfernt. Dann sind die Zahlen sehr schlecht, die Argumente gegenüber der Politik. Dann ist Sepsis immer sowas wie ein Makel, ne? Hygienefehler vielleicht im Krankenhaus, sodass ja auch keiner das zugeben will. Also das ist extrem vielschichtig. Mhm. Da hilft nur eins, immer wieder drüber reden und aufklären, schulen.
Schauen wir nochmal auf ein strukturelles Problem von der anderen Seite. Die Betroffene hat eben auch gesagt, sie ist erstmal nicht ins Krankenhaus oder zum Arzt gegangen, weil sie dachte, ja, das ist eine Infektion, das stehe ich jetzt so durch und am Sonntag gehe ich schon mal gar nicht zum Arzt.
Ja, also das sehen wir auch regelhaft. Ne? Also wir haben auch mit viel Betroffenen zu tun, die sich alle oft dann nach den überstandenen Erkrankungen bei der Sepsis Hilfe melden. Und die sagen auch immer wieder, dass sie gedacht haben, ah ja, so schlimm wird es schon nicht sein oder das kann ich auch morgen machen und ich nehme noch mal eine Ibuprofen und das wird schon besser. Also das sollte man halt nicht auf die leichte Schulter nehmen und lieber dann eben doch auf Druck den Rettungsdienst oder den Hausarzt konsultieren.
Das wäre jetzt noch die Frage, die ich an der Stelle auch noch auf dem Zettel habe. An wen sollten sich denn Betroffene bei eigenem Verdacht auf Sepsis wenden, sofort in die Notaufnahme?
Ja, also ich würde schon sagen, also Notaufnahme ist, wenn es wirklich schlimm ist, eher gar keine gute Idee, da kommen wir gar nicht so gut hin. Ne? Und so, dass man schon, das ist eine Sache für den Rettungsdienst, ganz klare Sache. Und dann da wirklich auch sagen, könnte es nicht eine Sepsis sein? Ich habe mich noch nie so krank gefühlt und so, damit wirklich das da auch auf die richtige Schiene kommt. Und wenn die dann das Personal praktisch richtig screent und die Atemfrequenz messen, die Sauerstoffsättigung, die Herzfrequenz, den Blutdruck und die Bewusstseinslage einschätzen, die Temperatur messen, dann gibt es da so einen Score und dann ist halt der Verdacht ganz klar zu erkennen.
Bei extremem Krankheitsgefühl, ja. Wenn eine Sepsis dann tatsächlich erkannt wird, wie wird sie behandelt?
Ja, das wird relativ einfach. Also bevor dem Behandeln muss man sie eigentlich noch erst diagnostizieren. Das heißt, man muss Blutwerte abnehmen, um praktisch die Infektion zu finden. Dann muss man vielleicht eine Computertomographie machen. Bei der Patientin wurde eine Sonographie gemacht. Und andere Untersuchungen, also man sieht vieles natürlich auch. Man muss klassische Anamnese und Untersuchung der Patienten machen. Und wenn man dann noch Blutkulturen entnommen hat, also Blut, um die Bakterien zu finden in einem Blutschrank, dann muss man schnell ein Antibiotikum geben und klassische Intensivmedizin machen.
Blutdruck. Das heißt, Entschuldigung.
Das heißt, Kreislauf stabilisieren, vielleicht beatmen, Sauerstoff geben. solche Geschichten.
Das ist aber immer eine Behandlung auf der Intensivstation?
Ja, solche schwerkranken Patienten mit Organversagen gehören auf die Intensivstation. Mhm.
In manchen Fällen muss auch operiert werden, um Entzündungsherde im Körper zu beheben. Wie oft tritt das auf?
Ja, das ist exakt richtig. Also ungefähr ein Drittel der Fälle, muss zwar auch ein Antibiotikum gegeben werden, aber ist so eine sogenannte Herzsanierung durch eine Operation nötig. Also zum Beispiel, wenn der Blinddarm geplatzt ist oder eben so eine Infektion an den Beinen ist, wo dann eben Gewebe entfernt werden muss.
Wie oft gelingt denn eine vollständige Heilung?
Na, das ist ungefähr bei 60% der Patienten.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Herr Gründling, eine Frage. Das Thema haben wir vorhin kurz gestreift. Kann eine Impfung gegen Lungenentzündung, also gegen Pneumokokken, vor einer Sepsis schützen?
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Also die Pneumokokken-Lungenentzündung ist relativ häufig und betrifft auch wieder Risikogruppen, also Menschen über 60 oder solche, die zum Beispiel keine Milz haben durch eine Operation. Und da hilft tatsächlich diese Pneumokokkenimpfung gegen die eigentliche Infektion. Und wenn die Infektion nicht da ist, dann kann man auch keine Sepsis kriegen, weil das ist ja ein Bestandteil, wie es zu einer Sepsis kommt. Ohne Infektion keine Sepsis. Und eine zweite Möglichkeit von Impfung, also die normale Grippeschutzimpfung, ist auch so eine extrem wirkungsvolle Prophylaxe. Denn oftmals entstehen, wenn eben eine Grippe, das betrifft ja auch dann die Lunge, die Infektion, eben kompliziert wird und eine bakterielle Infektion noch als zweites dazukommt, dann kann daraus auch eine Sepsis entstehen. Und wenn man halt die Grippe verhindert, dann kann es gar nicht zu dieser Komplikation kommen.
Eine weitere Frage, die uns tatsächlich öfter erreicht hat per Mail, ist, kann man sich bei einer Sepsis anstecken? Dahinter steht, glaube ich, die Vorstellung, dass das im Prinzip ja ein eigenes Krankheitsbild oder eine eigene Infektion darstellt.
Ja, also die Sepsis an sich ist nicht ansteckend, das muss man ganz klar sagen. Aber die Infektionen, die Ursache für eine Sepsis sind, die können natürlich ansteckend sein. Also das betrifft jetzt nicht die Wunde am Bein oder so, das kann man nicht übertragen. Es sei denn, es sind multiresistente Erreger da drin, dann ist es natürlich immer Vorsicht und Hygiene geboten. Aber eine grippaler Infekt oder eine Lungenentzündung, die kann natürlich auch ansteckend sein. Und auch darüber kann man sich ja wieder schützen. Also das haben wir ja in der Corona-Pandemie also gelernt. Das haben nur viele wieder vergessen, dass man eben, wenn man eine akute Erkältung hat in der Familie oder sonst auch einen Mund-Nasenschutz tragen muss. Und das ist nichts Asoziales, auch wenn man heutzutage schon fast wieder den Eindruck hat.
Dann schließe ich noch schnell eine Mail an, die eine Hörerin aus Freiburg geschrieben hat. Sie haben eben das Stichwort multiresistent gegeben. Und sie fragt, gibt es einen Zusammenhang zwischen den steigenden Fällen von Sepsis und multiresistenten Keimen in Krankenhäusern?
Ja, tatsächlich gibt es zumindest in Deutschland den nicht, denn der Anteil der multiresistenten Bakterien, die dann in den Blutkulturen gefunden wird, der ist verschwindend gering, wenn ich mich recht entsinne, unter 5%. Und das macht also nicht das Krankheitsbild Sepsis an sich aus. Aber das ist in anderen Ländern schon ganz anders. Im Süden Europas, Italien, Griechenland, aber auch in der Ukraine und im Fernen Osten haben wir sehr viel mehr multiresistente Erreger. Und dann machen sie einfach auch einen großen Anteil bei den Infektionen aus, die dann zu einer Sepsis führen können.
Jetzt begrüße ich Herrn Wolf aus Hessen am Telefon. Hallo, Herr Wolf.
Ja, hallo.
Erstmal danke für Ihren Anruf. Sie haben selbst eine Sepsis erlebt.
Ja, das habe ich. Das ist schon lange, lange her. Ich war damals 46 Jahre alt und war schon seit einigen Jahren peritoneal dialysepflichtig. Das heißt, mit so einem Silikonschlauch im Bauch versehen.
Ja.
Und da gab es im Vorfeld eine ganze lange Zeit, also über Monate, so eine ganz leichte Hautirritation. Und offenbar hat sich dadurch ein Keim ins Innere, also in den Bauchraum geschlichen. Und dann bin ich an einem Vorabend eines Heiligabends bin ich noch essen gewesen. Es war noch alles in Ordnung. Und spät in der Nacht bin ich mit fürchterlichen Schmerzen aufgewacht und konnte überhaupt nicht mehr klar denken und irgendwas. Also es war ein ganz furchtbarer Schmerz. Und meine Frau hat dann schlussendlich auch einen Notarztwagen gerufen. Die haben mich in meine zuständige Klinik gefahren, die ungefähr 50 Kilometer weg war. Ich weiß bis heute nicht, wie das möglich war, dass die das getan haben. Dort war dann der Heiligabend morgens und alles auf Weihnachten eingestellt irgendwie. Und auch die ganzen Ärzte, das waren alles Fachleute, aber die haben nicht erkannt, was in mir passierte.
Mhm. Wie lange dauerte das dann, bis die richtige Diagnose Sepsis bei Ihnen gestellt wurde?
Ja, das war ganz zufällig. Das war an dem ersten Arbeitstag nach Weihnachten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welcher Tag das war. Da war ich in einem Zweibettzimmer gelegen, war abgedeckt mit Schmerzmittel und deshalb auch nicht mehr so richtig wahrnehmungsfähig offenbar. Und da kam früh morgens ein Arzt herein mit zwei Assistenten, den ich nicht kannte, ein älterer Mensch. Der wollte zu dem Nachbarpatienten, der bei mir auf dem Zimmer liegt, das sah mich und ist wortlos zu mir gekommen mit dem Stethoskop in der Hand. Und er hat den Bauch abgehört und sagte, OP fertig machen. Und ich war damals, also ich war fix und fertig,
ja.
Aber ich konnte tatsächlich nicht erfassen, was das alles bedeutete. Da habe ich noch vom Bettplatz hatte ich einen Telefonapparat, habe ich meine Frau angerufen, ihr erzählt, was passiert ist und danach ging das los. Es war, dann kamen die Schmerzen wieder bei, als eine Untersuchung gemacht werden sollte und.
Ja.
Also jedenfalls, es wurde operiert und es wurde gesagt, das wären 4,5 Liter Eiter aus dem Bauch herausgeholt worden. Ich weiß der Teufel, wie das möglich war.
Ja.
Ich hatte danach Wahrnehmungsstörungen verschiedenster Art, also so, dass ich gedacht habe, ein Bein fehlt und alles Mögliche. Und an der Decke hab ich irgendwas gesehen, was nicht da war. Ich habe diese ganzen Tupfenzähler, die haben eine Melodie gemacht. Das war
ja, Herr Wolf,
der reine Irrsinn.
Vielleicht noch kurz die Frage, Sie sind aber ohne längere Spätfolgen aus dieser Sepsis herausgekommen.
Ja, ja. Kann man so sagen. Ich habe allerdings ein gutes halbes Jahr gebraucht, bis ich wieder einigermaßen, also nach einem halben Jahr habe ich angefangen zu arbeiten, habe gedacht, da bin ich in einem falschen Film, ich kann das gar nicht mehr. Aber das hat dann nach ein paar Wochen hat dann alles wieder funktioniert irgendwie.
Herr Wolf, ganz herzlichen Dank für diesen ausführlichen Bericht. Da steckten ganz viele Aspekte drin, die ich gerne an Herrn Gründling weitergeben würde. Vielleicht das, womit Sie angefangen haben. Dialyse, also dauerhafte Zugänge am Körper. Inwieweit ist das ein Risiko für Sepsis, Herr Gründling?
Ja, also Fremdkörper sind generell ein Risiko. Hier war es jetzt eine sehr seltene Form der Dialyse, diese Bauchfelldialyse, die man manchmal eben anwendet. Und da ist eben, geht ein Schlauch in den Bauch herum, wo eigentlich sonst keine Verbindung nach außen besteht. Und damit besteht da halt die Gefahr, dass Bakterien von außen in den Bauch hineinkommen. Aber die Gefahr besteht auch bei zum Beispiel Hüft- oder Knieimplantationen, bei so einem Port für die Chemotherapie, bei einem normalen Dialysekandidat. Also diese Fremdkörper sind immer eine Gefahr. Und der Betroffene hat ja sehr eindrucksvoll geschildert, wie wichtig es ist, dass man sich den Patienten anschaut als Ärztin und als Arzt.
Ja.
Den hätte man wahrscheinlich schon eher gemerkt, dass dieser Bauch schwer geschädigt ist, wo ja dann mehrere Liter Eiter drin waren. Ne?
Das ist auch noch ein Stichpunkt, den ich mir hier gemacht habe. Also das wäre dann so ein Fall, wo tatsächlich eine Operation auch durchgeführt werden musste, um so einen Entzündungsherd an einem Organ im Körper eben ausgelöst durch eine Sepsis zu beseitigen.
Genau, also der Infektionsherd, der lässt sich in diesem Fall eben nicht nur durch Antibiotika therapieren, sondern durch die zusätzliche Operation des Ausspülen des Eiters und des Entfernen des Fremdkörpers. Das ist das Allerwichtigste.
Mhm. Herr Wolf hat auch berichtet von den unmittelbaren Folgen nach dieser Behandlung, aber auch von Langzeitfolgen, dass er sich eben 6 Monate danach auch noch nicht wieder völlig gesund gefühlt hat. Wie typisch ist das bei Sepsis-Patientinnen und Patienten?
Ja, tatsächlich haben 75% aller Überlebenden solche Langzeitfolgen. Man nennt es Post-Sepsis. Wir kennen es von Post-Covid. Das sind eben teilweise posttraumatische Belastungsstörungen, neue Pflegebedürftigkeit, Schmerzen, Schlafstörungen, Fatigue, die fehlende Leistungsfähigkeit. Also, und das kann sehr lange dauern, aber ist durchaus durch Behandlung und durch Schonung und so wieder heilbar. Ja, er hat es ja auch gesagt, nach einem halben Jahr war es eben wieder okay.
Ist das ein typischer Zeitraum, wie lange ja so eine Post-Sepsis andauern kann?
Ja, das würde ich schon sagen, aus den Erfahrungen, die wir haben und auch die Sepsis-Hilfe, dass es meistens so ein halbes bis ein Jahr ist. Aber manche haben halt auch dauerhaft tatsächlich Beeinträchtigungen.
Schauen wir einige hundert oder sogar tausend Jahre zurück und gehen der Frage nach, wie wurde das Phänomen Sepsis damals eigentlich erklärt und welche Entdeckungen haben zur modernen medizinischen Einordnung geführt? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Christoph Gradmann gesprochen. Er ist Medizinhistoriker am Department of Community Medicine and Global Health der Universität Oslo in Norwegen. Herr Gradmann, welche Vorstellung hatten Menschen zum Beispiel in der Antike oder im Mittelalter von dem Krankheitsbild, das wir heute in der heutigen Medizin Sepsis nennen?
Sepsis, wenn wir mal bei der Antike anfangen, ist dem Begriff nach durchaus bekannt. Also bei Hippokrates findet sich das beschrieben, als auch mit diesem Wort Sepsis. Im Altgriechischen bedeutet das sowas Ähnliches wie Fäulnis, also eine Art von Fäulnis, die sich abspielt. Ist nicht unbedingt negativ belegt. Es geht also um Wunden, aus denen Eiter hervortritt zum Beispiel. Und wenn das sich verbreitet im Körper, dann wird es Sepsis. Das ist im Grunde gar nicht so wahnsinnig weit weg von unserem heutigen Verständnis, nämlich auch, dass eine lokale Entzündung oder Infektion systemisch wird und den Körper sozusagen überschwemmt.
Okay, Sie haben gesagt, dieses Phänomen, da gab es durchaus Parallelen in der Beschreibung, aber die Ursache einer Sepsis, die wurde in der Antike mit Sicherheit anders beschrieben.
Ja, die antike Medizin denkt sich den menschlichen Körper nicht, wie wir das heute im Großen und Ganzen tun, als ein zirkuläres System, in dem Dinge sich im Kreis herum bewegen, wie zum Beispiel das Blut, sondern als ein zentrifugales System, in dem also zentral vier Säfte gebildet werden und Gesundheit und Krankheit hängen davon ab, dass der Abfluss dieser Säfte gesichert ist. Daraus leitet man zum Beispiel solche therapeutischen Maßnahmen ab wie den Aderlass, von dem wir sicher viele von uns schon mal gehört haben. Und in diesem Zusammenhang ist das Verständnis der Sepsis zu sehen, nämlich dass das Austreten aus Eiter, aus Wunden, an und für sich keine schlechte Sache ist. Es gibt dann bei Hippokrates eine Unterscheidung zwischen guter und schlechter Sepsis. Er hat sogar zwei Begriffe dafür, Sepsis und Pepsis. Also Pepsis ist der gute Eiter, Sepsis ist der problematische Eiter und die unterscheiden sich nach Konsistenz und im Wesentlichen auch nach dem Geruch. Wenn wir von da aus weitergehen, dann hängt Sepsis im Mittelalter noch sehr stark zusammen eigentlich mit Infektionen, Entzündungen, die von Wunden ausgehen. Also heutzutage denken wir bei Sepsis an alle möglichen Infektionskrankheiten, die da zugrunde liegen können. Für die Menschen der Antike und des Mittelalters handelt es sich im Wesentlichen um die Frage, was wird aus Wunden? Gehen sie über in einen Zustand, in dem sie das Überleben des Patienten gefährden oder heilen sie gut aus? Das Interessante ist, das ist die Frage im Mittelalter eigentlich, wie sich dann in die Neuzeit, also im 15., 16. Jahrhundert, das Verständnis der Sepsis verändert. Also ursprünglich fördert man durchaus den Eiterfluss, das Ausbrennen der Wunden zum Beispiel ist sehr populär. Und erst allmählich kommt das Verständnis, dass man die Wunden auch reinigen müsste zum Beispiel. Und ich glaube, der entscheidende Punkt dabei ist weniger sozusagen, dass die medizinischen Auffassungen sich ändern, sondern dass die Wunden sich sehr stark verändern mit dem Aufkommen von Schusswaffen. Mit dem Aufkommen von Schusswaffen hat man plötzlich Wunden, die häufig sehr verunreinigt sind und die anders im Körper sind als Schnittwunden oder Wunden, die mit einem Schwert zugefügt sind. Und das erzeugt ein enormes Interesse dann an solchen Wunden und an den Entzündungen, die aus ihnen hervorgehen können, seit dem 15., 16. Jahrhundert. Und bis in das 19. Jahrhundert hinein sind Arbeiten über Sepsis eigentlich dominiert von der Frage, wie soll man sich richtig verhalten zu Schusswunden.
Wann ist denn das medizinische Wissen dann so gewachsen, dass es Menschen tatsächlich möglich wurde zu verstehen, was bei einer Sepsis tatsächlich im Körper passiert? Das muss dann ja zusammenhängen, ja, mit Erfahrungen oder mit dem Wissen über Krankheitserreger, über Bakterien.
Ja, im späten 19. Jahrhundert taucht dann die Vermutung auf, dass das, was bei einer Sepsis passiert, etwas ist, das mit Mikroben zusammenhängt. Dass es also eine Infektion ist, die aus dem Ruder läuft sozusagen, die sich von einem Ort verbreitet, aus den Wunden und dann systemisch wird. Da haben deutsche Forscher eine große Rolle gespielt, Edwin Klebs und Robert Koch. Und Klebs hat wiederum auch sehr stark über Schusswunden gearbeitet in einem Feldlazarett während des Preußisch-Französischen Krieges 1870-71. Und er untersucht dann sozusagen, wie er das nannte, Vegetationen in den Schusswunden und findet dort eben ein Bakterium, dem er den schönen Namen Microsporon septicum gegeben hat. Aber seit dieser Arbeit ist eigentlich die Frage auf der Tagesordnung, wie können wir die Arten von Bakterien oder Mikroben, die wir in solchen Wunden finden, bestimmen und sind sie das, die das verursachen? Und Robert Koch beantwortet diese Frage, und zwar beantwortet er sie tierexperimentell, indem er in Mäusen und Meerschweinchen lauter verschiedene Typen von Sepsis zeugt. Der Trick besteht also in diesem Falle darin, nicht, dass man nachweist, dass die Sepsis bakteriell verursacht ist. Sie kann ja am Ende ganz verschiedener Infektionen stehen. Und in diesem Sinne schlüssig weist Robert Koch nach, dass man verschiedene Ursachen von Sepsis unterscheiden kann. Und am Ende hat er 6 verschiedene Bakterien-Spezies beschrieben, die zu 6 verschiedenen Arten von Sepsis führen, die sich also in ihrem Erscheinungsbild zum Beispiel unter dem Mikroskop auch deutlich unterscheiden. Und einige Jahre nach Koch, in den frühen 1880er Jahren, kommt dann ein englischer Forscher, Alexander Oxton, der Kochs Methodik reproduziert und dann aus menschlichen Wunden verschiedene Mikroben nachweist, die Sepsis verursachen können.
Inwieweit hängt denn dieses veränderte, dieses moderne Verständnis der Sepsis dann auch mit veränderten Hygienevorstellungen in dieser Zeit zusammen?
Enorm. Denn die Vorstellung, dass Entzündungen, an denen zum Beispiel ein Patient, der operiert worden ist, verstirbt, mit bakteriellen Infektionen zusammenhängt, führt unmittelbar zunächst einmal zur Antisepsis. Das fängt also an mit dem Gebrauch von Carbol-Spray in Operationssälen durch Joseph Lister. Das heißt, die Vorstellung, dass eben die Sepsis auf einer bakteriellen Infektion beruht, führt dann dazu, dass man antiseptische Maßnahmen ergreift. Das führt auch dazu, dass man im starken Maße sich um die Desinfektion der verwendeten Ausrüstung bemüht, also der Messer, und dass die Ärzte nach einiger Zeit anfangen, weiße Kittel zu tragen. Der allererste, der das gemacht hat, war im Grunde schon bevor Bakterien überhaupt im Bilde waren, Ignaz Semmelweis, der nachweisen konnte, dass eben Händewaschen vor der Arbeit mit Müttern im Kindbett sich lohnt, weil sie dann deutlich seltener an Kindbettfieber erkranken als Mütter, bei denen man sich nicht die Hände gewaschen hatte. Das heißt also, das moderne Verständnis der Sepsis und der Siegeszug, das Aufkommen der Antisepsis sind eng verknüpft.
Von der Vier-Säfte-Lehre bis zu den Experimenten von Robert Koch mit dem Medizinhistoriker Christoph Gradmann habe ich darüber gesprochen, wie sich das Verständnis über Sepsis seit der Antike entwickelt hat. Herr Gründling, Sie sind selbst Sepsis-Experte, haben jetzt gerade mitgehört. Waren da für Sie auch noch neue Erkenntnisse dabei?
Ja, es war mega spannend, also nochmal diesen Abriss. Und für mich war nochmal eindrucksvoll, das mit der Wunde, ne? Also das ist ja eigentlich aus... also praktisch Militärwunden oder so, sich das alles entwickelt hat. Und wir noch so ein bisschen im Mittelalter sind, weil viele von uns ja glauben, dass die Wunde die Hauptursache für eine Sepsis ist.
Stichwort Hygiene war zum Schluss Thema. Wenn Sie das aus Ihrer heutigen klinischen Perspektive betrachten, inwieweit geht das zusammen? Also inwieweit werden da immer weiter Bemühungen gemacht, auch für hygienische, aseptische Verhältnisse im Hinblick auf die Sepsisprävention? Im klinischen Alltag. Mhm.
Ja, das ist also tatsächlich extrem wichtig. In der Klinik wird immer wieder die Händedesinfektion, also die Hände als der wichtigste Überträger von Bakterien von einem Patienten zum anderen beschrieben. Das hat ja das Kindbettfieber von Semmelweis, das war ja nichts anderes, wo praktisch die Studierenden, glaube ich, aus der Anatomie die Keime mitgebracht haben zu den Schwangeren und Gebärenden. Und hier ist es eben auch so, wir immer wieder erinnern wir uns gegenseitig, an jedem Krankenbett steht eine Desinfektionsmittelflasche. Manchmal, es gibt sogar Initiativen, wo die Patientinnen und Patienten gebeten werden, den Arzt zu erinnern und die Pflegekraft, wenn er sich die Hände nicht desinfiziert hat, bevor er ihn anfasst. Also das ist schon ein wichtiges Thema. nicht so wichtig, dass wir damit, wenn wir das im Griff kriegen, die ganze Sepsis verhindern können, aber es ist schon ein relevanter Anteil, der damit verhindert werden kann. Mhm. Und zu Hause vielleicht,
ja,
wenn ich das noch ansprechen darf. Zu Hause ist es natürlich auch so, wenn jetzt zum Beispiel werden ja viele von Angehörigen gepflegt, zu Hause auch mit offenen Wunden, bei Diabetikern zum Beispiel der diabetische Fuß, das offene Bein. Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass man da Hygienerichtlinien beachtet, dass man sich die Hände wäscht, bevor man an die Wunde rangeht, dass man da desinfiziert, gut verbindet die Wunden mit, also das ist schon wichtig.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt eingehen, über den wir am Anfang der Sendung gesprochen haben. Da ging es darum, dass das Bewusstsein für Sepsis mitunter noch zu gering ausgeprägt ist und dass Patienten mit einem sehr starken, ungewöhnlichen Krankheitsgefühl den Notruf kontaktieren sollten und dann eben auch von sich aus auf Sepsis hinweisen sollten. Dazu hat ein Kollege von Ihnen geschrieben: Ich bin selber Arzt und sehe dies Dilemma in der aktuellen gesundheitspolitischen Diskussion. Die Leute gehen unnötigerweise viel zu oft zum Arzt und die Notaufnahme, Praxisgebühr wieder einführen etc. ist einerseits die Hemmschwelle für Patienten höher, mit einer selbstgestellten Verdachtsdiagnose Sepsis solche Einrichtungen aufzusuchen. Andererseits sollen Patienten mit einem solchen Verdacht schnell medizinische Hilfe suchen und bekommen. Sehen Sie das auch, das Dilemma?
Ja, das Dilemma ist natürlich da, aber das ist, glaube ich, etwas, was wir aushalten müssen und vor allen Dingen die in den Notaufnahmen. Also woher soll der Laie denn wissen, ob es ein grippaler Infekt mit 40 Fieber ist und Schüttelfrost oder ob es eine gefährliche Sepsis ist? Das ist nun mal der Job der ausgebildeten Medizinfachleute und das kann man im Rettungsdienst und in den Notaufnahmen voneinander trennen. Und ich finde, das hat gar nichts damit zu tun, dass die Notaufnahmen übervölkert werden mit Leuten, die Rückenschmerzen haben, die sie schon seit Wochen haben und die da einfach nicht hingehören. Das sind zwei verschiedene Sachen und das sollte uns nicht dazu hinreißen lassen, also die Sepsis hier schlechter zu diagnostizieren.
Jetzt begrüße ich Frau Teutenberg auf Rügen. Hallo Frau Teutenberg.
Ja, hallo.
Guten Morgen. Schön, dass Sie anrufen. Sie haben eine persönliche Erfahrung, von der Sie berichten wollen. Und da geht es auch wieder um diesen roten Strich, über den Herr Gründling und ich am Anfang der Sendung schon gesprochen haben.
Ja, und ich habe den Eindruck gehabt, dass er den nicht so ganz ernst genommen hat. Und ich möchte darauf hinweisen, dass man da unbedingt drauf achten soll. Wir haben also vor Jahren zur Frühlingssauber machen, überall im Garten rumgewühlt und so weiter. Mhm. Und dann habe ich beim Abwaschen hinterher mich an so einer kleinen Scherbe da irgendwie verletzt. Und dann gehe ich raus und dann sage ich, wie ist es so? Ja, Mensch, du hast ja da einen roten Strich. Ach, rechter Finger war das, rechter Arm hatte schon den roten Strich ausgeprägt, so. Und ich natürlich ohne Ahnung seinerzeit. Und dann haben die gesagt, ja, wenn du den Strich bist, wenn der bis zum Herzen kommt, dann ist es aus mit dir. Ich sag, was? Naja, wir waren also noch in ganz lockerer Stimmung. Und ich habe dann also auch doch sofort den Arzt angerufen und hatte dann auch festgestellt, dass der rote Strich schon den ganzen Arm hochgewandert war und ja, also nicht kurz vorm Herzen, aber in der Nähe des Herzens auch schon war. Und der Doktor kam dann natürlich, hat mir eine Spritze gegeben und hat mich dann sozusagen gerettet.
Ist denn dann tatsächlich eine Sepsis diagnostiziert worden bei Ihnen?
Natürlich. Und das war ja nur, wie gesagt, vor Ostern. Und da war dann Karfreitag, eigentlich war alles dicht, aber der Laden von dem Doktor war auch voll. Und die Frau ist auch Ärztin und die sagt dann, kann ich auch mal gucken? Ja, die hatten das auch noch nicht gesehen, so einen großen roten Strich, so einen langen roten Strich. Jedenfalls bin ich dann noch ordentlich versorgt worden dort in der Praxis und mir ging es dann, ich bin auch hingefahren, selbst mit dem Auto und wieder zurück. Aber ich kann Ihnen sagen, das war ein Erlebnis, ne?
Frau Teutenberg, vielen Dank für den Bericht aus Rügen. Herr Gründling, jetzt sind wir doch noch mal beim roten Strich gelandet. Ich habe es nicht so empfunden, dass Sie den nicht ernst genommen haben, sondern gesagt, das ist kein typisches Symptom, kein typisches Warnzeichen unbedingt für eine Sepsis. Vielleicht ordnen Sie es an der Stelle und mit der Geschichte von Frau Teutenberg im Hintergrund noch mal ein.
Ja, genau. Also wie die Sepsis definiert ist, hatten wir ganz am Anfang ja gesagt, eine Infektion mit Organversagen und die außer Kontrolle in geratene Immunreaktion. Und was die Hörerin von der Insel Rügen hier schildert, ist halt eine Infektion durch diese Schnittverletzung, wahrscheinlich am Finger. Und dann ist es eben Aufgabe der Immunabwehr, Lymphdrainagen durchzuführen. Und dann kann es zu dieser Entzündung der Lymphwege kommen. Und der Hausarzt, bei dem sie war, der hat vermutlich ein Antibiotikum gegeben, um diese Infektion zu behandeln. Und dann ist eben die Sepsis verhindert worden, weil die Infektion gut behandelt wurde. Und meine Aussage war nur die, also der rote Strich, der ist nicht mit der Sepsis gleichzusetzen. Es ist eine Infektion der Lymphwege und hier auch die Hörerin hat offenbar keine Sepsis gehabt, weil das Organversagen nicht bestand, sonst hätte sie im Krankenhaus behandelt werden müssen.
Frau Teutenberg, trotzdem nochmal vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht.
Ja, und schöne Grüße nach Rügen. Ja.
Dass wir an der Stelle nochmal die Symptomatik einer Sepsis aufgegriffen haben. Ich würde gerne noch auf eine Mail verweisen, die eine Hörerin geschrieben hat. Sie fragt, was sind alles Faktoren, die zu einer Sepsis führen? Ich war immer der Meinung, eine Blutvergiftung entsteht nur, wenn man eine Wunde hat und diese Wunde wird kontaminiert mit Schmutz.
Genau, da sind wir wieder bei der Theorie aus dem Mittelalter. Das ist tatsächlich etwas, was die meisten noch denken. Aber wenn man sich den anschaut, was sind die Ursachen, welche Infektionen sind Ursachen für eine Sepsis, dann führt ganz weit die Lungenentzündung als Nummer eins, gefolgt von Infektionen im Bauchraum, je nach Statistik oder von den Harnwegen. Bauchraum hatten wir ja vorhin bei dem Hörer,
Wolf.
Hörer auch. Und häufig sind auch Infektionen der Harnwege, insbesondere bei Frauen, die dann eben zur Sepsis führen können. Und dann kommen die sogenannten Weichteil- und Knochen- und Gelenksinfektionen und Sepsisfälle, die durch Fremdkörper verursacht sind.
Also es muss keine stark verschmutzte, von außen verschmutzte Wunde vorliegen für eine Sepsis, sondern das kann eben auch eine Infektion sein, die sich im Körper abspielt.
Ja, genau so ist es.
Die Hörerin, die hat noch eine zweite Frage mitgeschickt per Mail. Sie fragt, wie kann ich mich vor einer Sepsis im Alter schützen? Also ich glaube, da geht es dann speziell um die Frage, worauf sollten vielleicht gerade ältere, hochbetagte Menschen achten?
Also da gilt das eigentlich, was für alle gilt. Im Alter ganz besonders ist das Immunsystem ja schon ein bisschen runtergefahren. Da sind die Impfungen extrem wichtig. Also die Pneumokokkenimpfung ist ja für über 60-Jährige empfohlen, aber auch eine Grippeschutzimpfung. Und dann muss man natürlich schon sensibler mit Infektionen umgehen. Wenn man also eine Infektion hat, nicht auf die lange Bank schicken, zum Hausarzt gehen. Eventuell muss man die mit einem Antibiotikum behandeln oder andere Maßnahmen durchführen. Und aber im Alter gilt natürlich auch Vorbeugung und Prophylaxe. Und auch alte Menschen können sich gesund ernähren, können, so es noch geht, an der frischen Luft sich viel aufhalten. Das sind alles Dinge, die eben die Risikofaktoren, der Risikofaktor, ich hatte es vorhin gesagt, ist ja nicht das Alter, sondern sind die Nebenerkrankungen, die man leider hat, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und so weiter.
Eine weitere Hörerin nimmt Bezug auf den Anruf von Herrn Wolf, den Sie jetzt auch nochmal erwähnt haben. Da ging es ja um diesen Zugang zum Bauchfell wegen einer Dialyse und entsprechender Infektionsgefahr. Und sie fragt nun, besteht ein ähnliches Risiko bei einer dauerhaften Insulinpumpe bei Diabetes Typ 1? Muss man da auch irgendwie besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um da eben so eine tiefergehende Infektion zu vermeiden?
Ja, natürlich ist die Pumpe auch ein Fremdkörper, der ja unter der Haut praktisch implantiert ist, wenn ich es richtig weiß, mit einem Schlauch. Aber der geht eben nicht in den Bauchraum. Das ist immer noch eine besondere Gefahr. Aber natürlich kann sich auch so eine Pumpe, so ein Schlauch infizieren. Aber die Gefahr ist deutlich geringer als bei der Peritonealdialyse, also dieser Form der Bauchfelldialyse.
Wir haben eben über Post-Sepsis gesprochen, analog zu Post-Covid.
Ja.
Eine Frage, die uns auch per Mail erreicht hat, welche psychischen Spätfolgen sind typisch bei Sepsis-Überlebenden? Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie eben auch so von posttraumatischen Belastungsstörungen gesprochen, die eben durch diese ja doch krasse intensivmedizinische Erfahrung zustande kommen
können. Also tatsächlich sind posttraumatische Belastungsstörungen, ich glaube bei, ich weiß jetzt die Zahl nicht genau, ein Drittel dieser Langzeitfolgen relevant. Und bedingt sein soll das durch die Phase dieser Intensivbehandlung, wo die Patientinnen und Patienten ja oftmals tagelang im Koma liegen, also einen richtigen Filmriss haben. Und das triggert offensichtlich das Entstehen posttraumatischer Belastungsstörungen. Wir als Intensivmediziner können da ein bisschen was dazu tun. Zum Beispiel haben unsere langliegenden Patientinnen und Patienten ein sogenanntes Intensivtagebuch. Da schreiben dann die Angehörigen, die ja jeden Tag meist zu Besuch kommen, rein, was an dem Tag war, ob eine Dialyse durchgeführt wird, welcher Arzt was gesagt hat. Die Schwestern schreiben auch was rein, dass man den Patienten hat wach werden lassen und er noch Schmerzen hatte und sowas. Und dieses Aufschreiben, dieses Intensivtagebuch soll den Patientinnen und Patienten hinterher sehr helfen, diese traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Natürlich ist, wenn man sowas den Verdacht hat, ist es wichtig, dass professionelle Hilfe gesucht wird. Die Deutsche Sepsishilfe ist da, wie gesagt, ein Ansprechpartner. Und da sollte man sich auch nicht als Simulant oder so abstempeln lassen.
Stichwort traumatische Erfahrung, intensivmedizinische Erfahrung. Eine Sepsis kann auch zu Amputationen führen, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Hände oder Füße, unter welchen Umständen müssen so krasse Eingriffe durchgeführt werden? Ja,
zum Glück ist das etwas Seltenes. Also einmal kann natürlich die Infektion die Ursache der Sepsis sind, zur Amputation führen. Wenn da also so eine schwere Infektion ist, das ist also im Sinne der Herzsanierung. Aber was Sie, glaube ich, ansprechen, ist, dass es manchmal zu Durchblutungsstörungen an den Beinen und Armen und Fingern kommen kann. Und das ist bedingt dadurch, dass durch die Entzündung im Körper auch die Gerinnung angekurbelt wird und in den kleinen Blutgefäßen, in den Kapillaren das Blut gerinnt und dann nicht mehr genug Sauerstoff an die Organe und auch in die Beine und Füße kommt und dann dadurch die Extremitäten absterben können. Das trifft zum Glück nicht alle Patienten. Man weiß noch nicht genau, was die Ursache ist. Möglicherweise Leberfunktionsstörungen, die zusätzlich bestehen, das weiß man noch nicht genau.
Das sind dann eben die Fälle, wo tatsächlich beide Hände, beide Füße amputiert werden müssen. Da geht es dann nicht um den einzelnen ursprünglichen Infektionsherd, sondern wie Sie es jetzt geschildert haben, um eben dieses systemische Durchblutungsprobleme im Körper.
Genau.
Wie oft kommt es vor, vielleicht erstmal generell, dass so eine Amputation durchgeführt werden muss bei der Sepsistherapie?
Ja, das ist, ich würde mal schätzen, unter 5%. Ne? Also wir sehen das schon sehr selten. Wir haben allein in Greifswald jedes Jahr 1.000 bis 1.500 Patientinnen und Patienten mit Sepsis und Amputationen sehen wir vielleicht 3-4 Mal im Jahr.
Wir haben das Thema Spätfolgen jetzt ja so ein bisschen aus unterschiedlicher Warte beleuchtet. Gibt es Reha-Angebote oder auch spezielle Reha-Möglichkeiten für Sepsis-Betroffene?
Gibt es leider nicht. Also das ist ein großes Manko, dass dieser ganze Bereich nicht abgesichert ist. Ich hätte mir auch damals gewünscht, als die Gelder für die Post-Covid freigegeben wurden, da hat man ja Ambulanzen eingerichtet und sowas, dass die mitgenutzt werden können von Sepsis. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, wenn Post-Covid jetzt ein bisschen nachlässt, dass man das nutzt. Also es gibt es nicht und wir versuchen aber, da diese Patientinnen und Patienten oft neurologische Probleme haben, beide nicht richtig bewegen können, dieses Fatigue-Merkfähigkeitsstörung, dass wir so eine neurologische Reha dann eben anschieben nach der Intensivstation, aber eine spezifische Sepsis-Reha gibt es nicht.
Das heißt, da müssen einzelne oder schon bestehende Rehabilitationsmaßnahmen, wie Sie es genannt haben, Physiotherapie oder Ergotherapie oder auch Psychotherapie, die müssen dann sozusagen einzeln
kombiniert werden.
Kombiniert werden für die Patientinnen und Patienten. Wie groß ist das Risiko, dass Sepsis nochmal auftritt, wenn man schon eine hatte? Gibt es dann Zusammenhang sozusagen zum Rückfallrisiko?
Tatsächlich, also gibt es unterschiedliche Daten dazu. Also einmal sagen manche Studien aus, die Gefahr ist ein bisschen geringer, weil man dann so eine, kann der Körper besser damit umgehen. Wir sehen das auch auf der Intensivstation, wenn eine zweite, dritte Sepsis kommt, da reagieren die Patienten gar nicht mehr so intensiv wie bei der ersten. Und andere Statistiken sagen aber, dass man das wiederbekommen kann. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, da das Risiko ja nicht weg ist. Also die Milz ist ja weiter raus.
Bei bestimmten Risikogruppen.
Genau.
Sie haben es jetzt nur kurz angedeutet. Wie lässt sich das erklären, dass also dieser andere Befund, dass bei einer erneuten Sepsis der Körper nicht mehr ganz so stark reagiert, also eher der Positivbefund?
Ich bin kein Immunologe, aber ich würde mal vermuten, dass das Immunsystem ist ja was Lernendes und dass es dann besser weiß, mit dem Angreifer umzugehen.
Letzte Frage von einem Hörer, einer Hörerin noch zum Schluss. Sie wüsste gerne, wenn der Verdacht besteht, man aber ganz weit im Ausland in einer abgelegenen Region ist, sollte man zur Sicherheit Antibiotika mitführen oder dann auch schon Antibiotika einnehmen?
Ja, das macht schon Sinn. Also wenn man ganz klare Zeichen für eine bakterielle Infektion hat, die dann einzunehmen.
Das war die Sprechstunde heute zum Thema Sepsis. Dahinter stecken Infektionen, die sich über den Blutkreislauf im ganzen Körper ausbreiten. Lebensbedrohlicher Notfall, der früh erkannt und behandelt werden muss. Als Experte dafür war Dr. Matthias Gründling zugeschaltet, Intensivmediziner und Sepsisforscher an der Universitätsmedizin in Greifswald. Herr Gründling, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne.
Danke, dass Sie dabei waren. Danke auch an die Hörerinnen und Hörer für die Fragen, die Sie per Mail oder auch per Anruf hier gestellt haben. Mein Name ist Lennart Pyritz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, sage Tschüss und bis bald.